Wenn dunkle Wolken den Mond verdecken, wenn die Eule eult und die Grille grillt, wenn du leise Schritte auf den Häuserdächern hörst und die Schatten nicht mehr leer erscheinen, dann ist es wieder Zeit für die Gaunerstunde, den Podcast mit Paul Burkhardt und Gästen.
Hallo und herzlich willkommen hier bei der Gaunerstunde, meinem Podcast für euch durch meine Patreon-Seite. Und ich habe heute wieder zu Gast den großen, den einmaligen, den aktuell sehr, sehr bärtigen Tom Steinbrecher.
Yay, hallo, einen schönen guten Tag, da bin ich wieder.
Da ist er.
Ich bin schon wieder da.
Jedes Mädel ist nicht, drängelt doch nicht so. Ja, ja, jeder kann mal Unterschriften auf alle möglichen Körperteile bekommen, wie ihr wünscht. Eddings liegen aus, Tom ist nachher für euch bereit. Erst machen wir diesen Podcast.
Ja, da weißt du schon, welche Geräusche du unterlegen kannst.
Ja? Wo wollen wir das hier aufnehmen?
Wo wollen wir uns das hier aufnehmen? Also, was ist denn heute das Thema als erstes?
Erstmal reden wir über es. Wir haben ja 2019 und vor 10 Jahren, 2009, hat ein gewisser Tom Steinbrecher unter dem gewissen Namen Plotzka Musik gemacht.
Ja, und da.
Plotzka musiziert.
Da gibt's nichts anderes, als ans Meer zu gehen. Das ist einfach so.
Natürlich.
Da waren wir zwar
aber
schon.
Aber das deutsche Meer, diesmal Sylt.
Ja, sowas.
Also kein karibisches.
Ja,
obwohl, letztes Mal haben wir es ja auch schon gemacht. Wollen wir jetzt in die Karibik? Nein.
Das ist
wir schön, nehmen jetzt hier Sylt.
Schön,
Sylt.
Genau, ein bisschen rauer, vielleicht ein bisschen Wind dazu. Ein
bisschen Wind.
Also, ich bin ja eher der Fan des Strandes, nicht im Sommer.
Kalte Strand.
Ja, also nicht im Sommer, wenn halt so die Sonne beißt und man muss sich da eincremen und man liegt sich da irgendwie, ich liege da mit Bikini, sondern ich mag es ja eher rau und wenn dick eingepackt und ein bisschen leicht Nieselregen und
wie
so.
Wie das klingt, hört ihr jetzt.
Ja, genau so. So gehe ich hier so durch. Und es
gut,
stimmt,
dass ich einen Schal dabei habe.
10 Jahre Plotzka, das stimmt.
Plotzka.
Plotzka. Vor 10 Jahren habe ich weiß nicht genau, wann das war noch warm, also muss es irgendwann im Sommer, Spätsommer gewesen sein, habe ich eine Radtour gemacht und hatte eine
Melodie. Auf die Räder, Freunde!
Auf die Räder, Freunde! Und hatte eine Melodie im Kopf und so Textfragmente, die habe ich aufgeschrieben und daraus ist der Song Heimatkunde entstanden. Kann man nachhören bei Spotify und was weiß ich. Und als ich nach Hause kam, habe ich dann so Fragmente davon aufgenommen und dachte, das könnte der Startschuss für ein neues Projekt sein, für ein neues musikalisches Projekt, weil es vom Sound her ganz anders klang als das, was ich vorher gemacht habe. Und als ich dann so Ideen gesammelt habe, ist dann auch der Song Re-Rebellion entstanden und das Meer.
So. Das war damals schon.
Das Meer ist also wirklich mit einer der ersten Stücke gewesen. Das Gitarrenriff, das hatte ich schon vor Jahren, also schon vor Jahrzehnten. Aber irgendwie passte es da.
Jahrhunderten.
Ja, und da passte es irgendwie zusammen und dann sind da die Ideen entstanden und in ziemlich kurzer Zeit habe ich dann das erste Album fertig gemacht, was nie wirklich veröffentlicht wurde. Das habe ich nur auf CD gebrannt mit einem schwarz-weiß kopierten Cover. Und habe dann damals eine MySpace-Seite gemacht, eine Plotzka MySpace-Seite.
Das habe ich tatsächlich übersprungen. Also ja. MySpace habe ich nicht gemacht. Ich habe StudiVZ damals benutzt.
Oh ja, da hatte ich auch, glaube ich, eine Plotzka-Seite. Und Plotzka, natürlich der Name, Plotzka, warum Plotzka? Plotzka ist ja der ist ein Rocker.
Ein
Anführer einer Rockerbande im Buch Schatz in der Drachenhöhle von TKKG von Stefan Wolf. Im Hörspiel auch gesprochen von Oliver Justus Jonas
Rohrbeck. Ich erinnere mich, da wird Tarzan, glaube ich, ne?
Ja.
Damals noch Tarzan vom Fahrrad geschubst.
Richtig, von Rainer Plotzka. Und das war immer sehr prägend. Ich habe mich im Internet Plotzka genannt und ich habe gar nicht lange nach einem Namen gesucht. Und es klingt ja auch recht hart. Plotzka. So, aber irgendwie fand ich das gut. Das war ein schöner Deckname. Ich habe den einfach genommen, habe die MySpace-Seite gemacht, habe ein paar Songs draufgestellt. Anfang dieses Jahres habe ich dieses erste Album bei Bandcamp veröffentlicht. Also das erste Album hört man wirklich exklusiv nur bei Bandcamp. Noch. Aber das,
der Plattform das, für Musiker ja. aktuell eigentlich schon, ne? Also ja, für Indie-Leute auf jeden Fall.
In Deutschland jetzt nicht unbedingt, aber so in...
Da kriegt man die Songs nämlich auch qualitativ extrem hochwertig.
Ich denke schon. Also auf jeden Fall kann man sich
die dieses Unkomprimierte, das haben mir einige Leute schon gesagt. Warum so Hörspiele nicht bei Bandcamp? Wir wollen das hier unkomprimiert haben.
Ich weiß nicht, also wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall gibt es das erste Album bei Bandcamp. Und so ist das Ganze entstanden. Und die ausgewählten Leute, die es bekommen haben, die fanden das sehr gut. Mhm. Und so ist diese ganze Plotzka-Geschichte entstanden.
Und jetzt möchte ich mal kurz einhaken. Ja. Aber warum denn überhaupt Plotzka? Warum nicht unter deinem Klarnamen Tom Steinbrecher?
Ich habe da damals nicht drüber nachgedacht. Also ich habe gesagt, so nein, das ist Plotzka.
Da war das Synonym sofort für dich gesetzt.
Das war sofort irgendwie gesetzt, weil ich habe das erst später für mich analysiert. Also als das zweite Album kam, so das war 2011, da habe ich das zweite Album gemacht, was auch noch so ein bisschen so diese Do-it-yourself-Mentalität hat vom Sound her. Und da ist auch dieser Song Immer noch gute Laune drauf, der dann doch, doch mit der beliebteste wurde. Und das Album habe ich auch veröffentlicht. Und erst zu der Zeit ist mir aufgefallen, dass ich einfach freier und offener und auch ehrlicher komponieren kann unter ein Synonym. Und nicht unter den Namen Tom Steinbrecher. Weil Tom Steinbrecher... Da fühlt man sich ganz schön, also da, man macht sich ja total nackig bei diesen Texten.
Ja.
So, also die sind ja mit der Zeit immer persönlicher geworden. Also bei dem dritten Album dann, aber da kommen wir dann später zu, also die Texte sind immer persönlicher geworden und ich kann das besser, wenn ich das nicht unter meinem Namen mache, wenn das unter einem Deck... Plotzka ist eine Art Kunstfigur.
Ja.
Es hat sich mit der Zeit ein bisschen relativiert, aber wenn du die alten Plotzka-Videos anschaust mit der großen Brille und
der Mütze,
mit der Mütze auf und so...
Muss nicht erkannt werden. Ja,
genau, das ist halt irgendwie so ein bisschen... Ich igel mich ein und dort, wo ich mich einigel, hole ich diese Texte raus. So, es wäre mir ein bisschen zu privat gewesen, wenn das... Tom Steinbrecher gewesen wäre.
Das ist schon ganz spannend. Ich habe nie über ein Synonym nachgedacht, wurde aber, jetzt ist es 2 Jahre her, bei einer Familienfeier von dem Ex-Freund einer Cousine angesprochen. Was, du machst das unter Paul Burkhardt? Das ist doch dein Klarname. Ich so, ja. Ja, aber du willst doch mal Kinder haben. Ich so, ja. Was hat das damit zu tun? So nach dem Motto. Und er sagte, ja, das kannst du nicht machen. Was ist denn, wenn deine Kinder später finden? Und ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Muss ich mich jetzt dafür schämen? Also, ich wollte das nicht unter Synonym machen. Auch wenn ich Sachen geschrieben habe, die jetzt nicht zu 100% dementsprechend, was ich heute jetzt anfangen würde. Na klar, man findet sich erstmal. Aber ich denke, ein Synonym ist nicht notwendig, wenn man es nicht möchte. Wenn man allerdings, so wie du, Freiheit daraus gewinnt und die Kunst sich verändert, das ist eine ganz andere Geschichte.
Also Freiheit, ich grenze mich schon damit ein. Mhm. Also Tom Steinbrecher ist ja nur wirklich das Ganze, das bin ich. Aber ich habe ja auch schon in Death-Metal-Bands gespielt, ich habe ja auch schon Hip-Hop-Beats gemacht und ich habe ja auch schon avantgardistische Sachen, ja, ich war auch bei Sin with Sebastian, genau. So, aber Plotzka ist ein Teil, ein musikalischer Teil davon. Mhm. Der ist zwar wirklich mit dem, was ich so gerne höre, alte Dire Straits, Pink Floyd, aber auch Van Halen ist viel drin, Kran ist unglaublich viel drin. Das ist schon sehr groß, aber ich enge mich trotzdem damit ein, in einem positiven Sinne. Genau wie bei Octogain, wo ich sage, da bleibe ich in den 80ern. Ich könnte ja auch sagen, okay, ich mache jetzt ein Octogain-Album, was so klingt wie Plotzka, aber das macht ja keinen Sinn. Also jedes Synonym hat dann natürlich seins und dadurch, dass die Texte auch sehr, sehr offen sind, kann ich da besser schreiben, wenn das Ganze nicht, es kommt mir dann so privat vor, wenn man sich halt so offenlegt. Es ist eine Kunstfigur, die diese Texte so offenlegt und das wurde ja dann auch noch sehr, sehr offen. Weil bei dem dritten Album, das hieß dann Plotzka musiziert schon wieder. Das erste war ja Plotzka musiziert, das zweite war Plotzka musiziert wieder und das dritte war
schon
ja
wieder.
Plotzka musiziert schon wieder.
Ich hätte es ja endlich wieder genannt.
Endlich wieder, das wollte ich das nächste machen, aber dann dachte ich, irgendwann ist es auch albern, was du da machst. Ja,
Dieter Nur zieht das seit Ewigkeiten durch.
Das dritte Album, Plotzka musiziert schon wieder, ist sehr geprägt worden, dass mein Vater gestorben ist. So, davor her. Mhm. Und ich habe das bis auf einen Song nicht zum Thema gemacht. Und es kam auch erst ein Jahr später raus. Aber es ist aus so einer aus einem Gefühl entstanden, dass ich sagte, jetzt erst recht. So, wenn man halt erstmal merkt, dass das Leben nicht endlich ist und dass man ja auch schon über 30 ist und dass man ja Visionen hat und Ideen, die raus müssen und so. Und aus diesem jetzt erst recht raus mit dieser ganzen Kreativität und ich mache verdammt nochmal das Album, was ich will. So, weil man sonst immer Stimmen im Kopf hatte, weil ich habe mit vielen Bands und Musikern gespielt, die gesagt haben, weil ich ja nun eine kleine 80er-Sau bin, ja, so mit langen Gitarren-Soli und viel Hall auf der Stimme und großer Pathos und ich meine, du hast mich ja schon ein paar Mal auf der Bühne gesehen, ich pose da rum und spiele mit den Zähnen und so und mich hat man immer gesagt, Tom, ah, das ist immer so albern, was du oder extrovertiert und deine Gitarren-Soli sind so 80er und wenn du, weißt du, so und da habe ich mir wirklich gesagt, ich mache das so, wie ich es will. Genau so. Und aus diesem Gefühl ist dieses Album entstanden. Und da habe ich schon mal überlegt, ist das jetzt ein Tom Steinbrecher-Album oder ist es jetzt ein Plotzka-Album? Mhm. Aber als Tom Steinbrecher wäre es mir trotzdem wieder zu angreifbar gewesen. So als würde ich da wirklich nackig mit offenen Wunden vor den Leuten stehen und sagen, hey, beschieß mich. So. Und ja, so ist dieses Album entstanden und das ist auch lange, lange, lange das wahre Plotzka-Album irgendwie gewesen. Da ist das Meer nochmal drauf und auch die anderen Stücke und danach wusste ich, okay, es kann lange dann nichts mehr kommen. Also es ist danach noch eine Plotzka-EP entstanden.
Richtig.
Weil ich wollte noch ein Album irgendwie machen, hatte aber diese Stücke und die haben mich dann irgendwie eingeengt. So dass ich dachte, ich nehme diese Stücke auf, damit wirklich jede Plotzka-Idee, die ich hatte, rausgelassen worden ist, um zu gucken, was passiert danach. Und dann habe ich diese EP gemacht, das war glaube ich 2016. Und danach habe ich dann erstmal gesagt, okay, damit ist Plotzka auch abgehakt. Und dann kam das Jahr, also Ende 2018 und ich dachte, ui, 2019 ist ja 10 Jahre Plotzka. Was passiert? Was habe ich? Und dann habe ich dann auf den Festplatten rumgeguckt, was ich halt noch so habe und an Ideen und habe gesagt, das ist eigentlich ganz geil und das und hier. Und dann hatte ich noch einen Song, der hieß Hamburg Echo, weil ich dann noch eine EP gemacht habe, die ich gar nicht veröffentlicht habe. Und auf einmal hatte ich 11 Songs wieder zusammen. Und die habe ich...
Manchmal ruft mich Tom an und sagt, Paul, ich habe es schon wieder getan. Ich habe schon wieder ein Album fertig.
Letzte Woche hattest du aber noch keins. Ja. Manchmal passiert das.
Er schläft dann in der Zeit auch nicht.
Ich schlaf dann in der Zeit auch nicht. Und so ist halt das Jubiläumsalbum entstanden. Das kam jetzt im Mai? Kam es im Mai? Ich glaube, es kam im Mai.
Ich glaube.
Ja. Und so ist dann das Jubiläumsalbum entstanden, einmal X. Und war dann doch erstaunt, wo ich dann dachte, so, ich habe im Namen Plotzka irgendwie alles gesagt, was ich sagen wollte. War ich dann doch erstaunt, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat. Also für mich, weil es das erklärt, wie meine Lage halt in der Zeit war und ich das rauslassen kann, so wie ich mich da gefühlt habe und die Jahre davor und da konnte ich dann doch wieder einiges rauslassen, wieder unter Synonym, aber so ist das.
Und also wahres Herzblut.
Das, also Plotzka ist wirklich ganz nah an mir dran, das muss man wirklich sagen, also vor allem, weil ich da auch meine Gitarren-Soli spiele, ich stehe auf diese clean Gitarren-Sounds wie alte Police oder alte Dire Straits und so. Und das lebe ich dann da doch alles aus. Meine Leidenschaft für Kran und so. Und das alles irgendwie zusammengepackt mit deutschen Texten ist halt Plotzka. Und wir hören doch jetzt einen Song davon, oder?
Ich wollte gerade sagen, du hast doch einen mitgebracht.
Ich habe einen
mitgebracht. Welchen hast du ausgesucht?
Ich habe einen Gepäck. Ich habe natürlich überlegt, weil eigentlich ist natürlich Heimatkunde und das Meer eigentlich die Stücke, womit alles angefangen hat. Aber es ist jetzt 10 Jahre und das neue Album ist gerade rausgekommen und da würde ich dann den ersten Song nehmen, ein bisschen mehr, mehr.
Ein bisschen mehr, mehr.
Ja.
Also ist klar, dann gucken wir mal nach. Jawohl, und?
Neuer Song hinzugefügt.
Und jetzt, Ladies and Gentlemen, kommt Plotzka mit seiner aktuellen Hitsingle ein bisschen mehr, mehr. Da Das war Plotzka mit ein bisschen mehr mehr. Das war schön, oder? Ist übrigens die neue Titelmelodie der Hörspielserie Inselkrimi.
Nein.
Von Contendo, doch.
Echt jetzt?
Kann ich das schon sagen? Ich weiß es gar nicht. Aber ab Folge 11 ist das die Titelmelodie der Inselkrimi-Hörspiele.
Ach, witzig.
Ja.
Ja, Respekt. Gratuliere. Also, du hast ja mal wieder was raus.
Ja, einfach mal so eine
Lass mich raten, dann machst du die komplette Musik und das Sounddesign?
Ja, also so einen großen Teil der Musik, das Sounddesign auch, ja. Aber das sind ja immer wechselnde Teams. Aber ja, genau.
Tom Steinbrecher und die Hörspiele. Ja. Apropos Tom Steinbrecher Hörspiele. Es gibt eine Serie, vielleicht hat der eine oder andere mal von ihr gehört. Wayne McLare.
Yay!
McLare, jetzt habe ich schon selber was falsch. McLare. Und Wayne McLare. Und du bist dabei nicht unwesentlich beteiligt.
Ja, das stimmt.
Also
das stimmt,
diesmal machst du keine Musik, die ist tatsächlich aus der Dose von Kevin MacLeod. Aber du hast in den ersten 8 Folgen das Mastering gemacht.
Ja.
Ab Folge 9 oder 10 bist du auch mit dem Sounddesign aktiv dabei. Da mache ich jetzt nur noch die Atmos. Und du sprichst den einen, den Einnamigen, denn sein Nachname ist nicht bekannt. Der überall zu Hause ist und der nicht aufhört zu reden, bis man unterbricht. Es ist Phipps.
Es ist Phipps und er ist ein Rom. Ich bin ein Rom.
Ein Rom, ja.
Ein Rom.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Ich bin überall zu Hause, ich bin ein Rom.
Ja. Du, da bist du natürlich mal vorne, nicht hinter der Kamera, wollte ich schon sagen, nicht. Du bist hinter dem Mikro, aber du bist im Hörspielbereich quasi auf der Bühne, während du sonst natürlich am Mischpult sitzt oder mit mir in der Regie oder am Laptop, wo wir dann die Skripte schreiben. Nein, hier bist du mal vorne. Und zum Beispiel hast du in Folge 11 eine fantastische Szene mit Tanja Kahana, die ja Kate spricht.
Also, ihr merkt, du meinst, wir durch den Kanal, meinst du, oder was? Oder wo alles schief geht?
Wo alles schief geht.
Wo alles schief geht. Eine schöne Szene, ja.
Die Laterna Magica, wo ihr eine Vase, also ich glaube, es gibt keine Vase mehr, die nicht kaputt gegangen ist in diesem Haus. Und die Polizei hört euch von oben und der Henri, Martin Sabel, verfolgt euch. Und es ist wirklich eine meiner Lieblingsszenen, weil die einfach so toll geworden ist.
Ja, das hat ja auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mit Tanja Kahana ist natürlich auch immer, also mit ihr zu sprechen ist unglaublich.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Ja.
Also es ist eine Sache, in ein Mikro zu sprechen, aber es ist eine andere Sache, mitzuhalten bei einer solchen Sprecherin.
Ja, 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 das stimmt.
Das hast du geschafft. Vielen Dank dafür.
Ja, also wenn du das so sagst, ich werde ein bisschen rot.
Aber jeder, der Phipps mag, schreibt jetzt bitte was in die Kommentare.
Oh ja, ein paar Kommentare zu Phipps. Nein, also Phipps ist wirklich eine sehr schöne Rolle, in der ich auch sehr viele Freiheiten habe.
Das also, stimmt. Ich meine, du weichst öfters vom Text ab.
Es ist ja vom Schreiber, du kennst ihn.
Hab schon mal gehört.
Ja, doch eher.
Sehr hässlicher Mann.
Ja, ich sag da nichts zu. Er hört viel Fersengold. Also es ist vom Schreiber, wenn ich das richtig verstanden habe, doch irgendwie mir auf den Leib geschrieben.
So in etwa.
Und das merkt man auch, beziehungsweise ich nehme ja die Sätze so, wie sie mir dann auch irgendwie gut über die Lippen gehen und dann wird halt dann auch viel gelacht. Das ist auf jeden Fall eine Rolle, die mir sehr viel Spaß macht, weil ich da halt dann doch so rumkieksen kann, wie ich das halt gerne mache, ne? So. Ne? Gut, okay, den Hamburger, den muss ich mir ein bisschen ausblenden.
Ja, das geht leider nicht.
Aber ansonsten bin ich da sehr, sehr frei und also es ist schon ein Unterschied zu Andy Maisfeld. Es ist ein Unterschied.
Ja,
also,
klar.
Ich spreche ihn auch anders, aber die Freiheit ist ähnlich. Also so, dass ich mich halt sehr wohl fühle dabei. Nicht, dass man irgendwie sagt, ja, ja komm, mach mal hier so ein bisschen den und so. Mache ich natürlich auch gerne und macht natürlich Spaß, aber das bin irgendwie ich. So, also Phipps ist, hey, so. Und dann dreht man ja auch ein bisschen durch und hey, ja und
ja,
so.
Ja, stimmt.
Natürlich. Und auch das hatte ich doch eben gesagt, die im Wind, nee, es ist nicht der
Windkanal. Wo ihr in die Kanalisation geht.
Kanalisation nicht, sondern wir sind im Luftschacht und ich gucke Thomas Kramer auf den Arsch.
Ah, natürlich. Ja, das ist Folge 10, Feueropal.
Ja, das ist natürlich immer wieder ein Lacher, für einen Lacher gut. Immer wieder großartig. Also es ist sehr schön, wie wir da aufeinander reagieren.
Das war beim Schreiben eigentlich erst als coole Szene gedacht.
Als cool.
Das ist meine erste Idee. Und dann fing ich an, das mir vorzustellen, wie das ist. So ein enger Luftschacht und dieser Typ, ich meine, ihr müsst ja nacheinander in diese engen Luftschächte und was sieht man? wenn einer vor dir ist.
Ja.
Was sieht man
da? Ich sehe von Quinn den
das
Arsch.
Loch in der Hose.
Ja. So, das Loch in der Hose. Uah. Ja.
Nee, und das war. Das wurde dann zu einer Comedy-Szene, aber erst später beim Schreiben, als ich dann gemerkt habe, ja, das kannst du nicht cool rüber. Ja, wir schleichen da so lang, ja, ja, ja. Nee, ihr kriecht da durch diesen verstaubten Gang, ja, und dann passiert eben sowas. Plötzlich hat jemand ein Loch in der Hose.
Ja, also ist sehr, sehr lustig. Aber auch, ich durfte auf den Tisch springen und die ganze Kneipe auf meine Seite ziehen, ja.
Sind wir schon soweit? Ja, Folge...
Eine schon.
12 ist ja schon draußen.
Genau.
Die blinde Uhrmacherin.
Genau.
Fips macht nämlich Party. Ich will noch gar nicht sagen, warum.
Nee,
aber
natürlich.
Er macht gut Stimmung.
Gar nicht. Aber er macht,
Stimmung gegen. Und,
Das, hat,
das war auch cool, das stimmt.
Das hat viel Spaß gemacht, aber...
Das ist stimmlich, aber ein bisschen verausgabt. Das war, du warst da ein bisschen am Krinkeln noch.
Oh ja, da habe ich...
Und da musstest du die ganze Zeit, Leute, hier, da.
Da habe ich auch rumgebrüllt, aber da fällt mir ein, als ich das gemacht habe, wir haben ja diese geile Ensembleaufnahme untergelegt. Weil die ganze Kneipe, es ist ja wirklich so, also ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ist es ja so, dass die ganze Kneipe was Individuelles schreit. Was ja. Man nicht einfach so im Portfolio hat, da hat man normale Schreie und so und im Archiv hat man dann wie die Hey, Hey, Hey oder sowas machen, aber nicht das, was die da schreien sollen. Also haben wir uns natürlich ganz viele Leute eingeladen und haben hier nebenan
im Wohnzimmer. Bei uns zu Hause, im Wohnzimmer. Ja. Bei draußen waren es 40 Grad, drinnen waren es 50 Grad.
Ja, richtig.
Und haben alle Leute ins Wohnzimmer gepfercht. Tom hat es gut. Der war draußen, der durfte nämlich den Sounddesigner spielen und mit dem Kopfhörer und da sitzen im Flur, schön gekühlt mit seiner Cola.
Und durch Milchglasfenster habe ich dann gesehen, wie alle durch die Gegend gesprungen sind. Und also wir haben da mehrere Ensembleaufnahmen gemacht oder Mengenaufnahmen gemacht für verschiedene Szenen, aber halt eben auch genau diese Szene, wo Fips dann halt die Massen bekommt. Und es war wirklich sehr, sehr heiß in der Bude und aber viel Spaß gemacht.
Ich weiß noch, wie du einmal dann reinkamst und sagen wolltest, dass es übersteuert war und wir deswegen nochmal machen mussten. Aber du machst die Tür auf, gehst einen Schritt rein, gehst erstmal wieder drei Schritte zurück und hast erstmal eine Minute davon geredet, wie heiß es drin ist. Anstatt zu sagen, war übersteuert nochmal, damit alle raus können. Das ist erstmal, wow, diese Luft.
Und nein, es gibt Sachen, die müssen kommentiert werden.
Es war aber auch echt hart.
Ich musste euch sozusagen, in was für einer lebensgefährlichen Situation ihr euch da gerade befindet, weil es war unfassbar heiß.
Einer meiner Patrons, die mich jetzt hier auf Patreon unterstützen, ist auch dabei gewesen, der Sascha.
Ah ja,
Sascha Servadio.
Der war dabei
bei den Aufnahmen und der unterstützt mich gerade. Sascha, vielen Dank, liebe Grüße. Liebe Grüße an alle da draußen, die das überhaupt hören.
An alle Unterstützer.
An alle Unterstützer. Ja. Und wer Bock hat, kommt vorbei. Bei uns gibt's Bandenausweise und Kekse.
Absolut. Und Sascha redet den ganzen Tag von nichts anderem als diese Mengenaufnahmen, die wir hier gemacht haben.
Das war aber auch echt lustig. Also, wir haben da Freigetränke für alle spendiert und Kekse und so weiter, die aber keiner gegessen hat, weil es einfach zu heiß war. Und jedes Mal, wenn wir eine Aufnahmepause gemacht haben, haben alle erstmal die Fenster aufgerissen und rannten auf unseren Balkon, der glücklicherweise gerade groß genug ist, um 10, 12 Leute eng kuschelnd beieinander zu fassen. Ja, aber das war lieber draußen bei 30 Grad kuscheln, als drinnen bei 40 Grad oder 50 alleine zu sein.
Aber fantastische Aufnahmen. Und
die Laune war toll.
Die, sehr authentisch halt das auch unterzubringen. Also das war ja auch in einer Scotland Yard-Folge, wenn ich mich erinnere.
Dann nämlich die einfach mal trinken lassen, ohne sich groß zu unterhalten. Nur so ein bisschen. Die sollten murmeln, keine spezifischen Sätze sagen, sondern einfach nur so, hey, auch Plätze wechseln, anstoßen. Und das haben wir einfach mal laufen lassen, weil das war so gut. Das war so authentisch, das findet man sonst nicht. Und so schön dynamisch, mal ein bisschen leiser, mal ein bisschen weniger. Und ich habe da mit Pantomime die ganze Zeit Regie gemacht. Das war auch eine Herausforderung. Sonst drückst du einen Knopf und sagst, Leute, ab Take 310, nochmal, Marc lauter, Kim leiser, Tanja mehr Interjektion, zack. Ne? Aber hier war ich mitten in diesem Raum, durfte selber nichts sagen, weil ich stimmlich als Wayne da nicht in dieser Szene auftauche zum Beispiel. und musste den per Pantomime irgendwie sagen, jetzt lauter, jetzt freuen und so weiter. Dann bin ich aber rumgegangen, habe mir den angestoßen oder einen habe ich geschubst und dann hat der halt reagiert. Aber ich durfte es ja nicht machen. Das war echt eine Herausforderung, als Regisseur, ohne ein Wort zu sagen, die Leute dazu zu bringen, das zu machen, was du willst.
Als Dirigent.
Ja, als Dirigent. Ja, stimmt. Das war irgendwie wie so ein Orchester dirigieren. Und ihr leiser, ihr lauter, jetzt andersrum. Und dann habe ich so wilde Gesten gemacht und keiner wusste, was ich wollte. Und dann, ich weiß noch, genau, das Ende war immer, dass ich mich ganz klein gemacht habe. Ich habe aufgestanden, Hände hochgehoben und dann habe ich die zusammengefunden, damit die organisch langsam aufhören. Weil das Problem ist, wenn plötzlich alle aufhören, ist das zu hart. Also mussten die leiser werden und nicht alle gleichzeitig, sondern nur ein paar. Also fing ich an, erstmal Hände hoch ausstrecken, dann dahin zu zeigen und dahin. Und dann habe ich mich irgendwann so ganz klein gelassen. Und wenn ich dann ganz auf dem Boden zusammengesunken war, dann war die Szene vorbei. Und das hat auch ein paar Versuche gedauert, bis sie das geschafft haben.
Weil ja, also wenn dann haben immer alle aufgehört auf. Und so, ja, das stimmt schon.
So,
stimmt
und schon. Aber dann haben wir es irgendwann geschafft. Fand ich sehr spannend. Eine ganz tolle Erfahrung auch mal. Das habe ich ganz vergessen.
Und dann hört man im Hintergrund natürlich noch, also wenn einige schon aufhören und dann hört man nur so zwei Leute miteinander sprechen und dann, oh, der Paul ist aber ein Arsch.
So. Wer ganz genau hinhört, der weiß, wie Leute mich gefunden
ja,
haben.
Ja, da wurde so richtig schön abgeledert. Ja. Abgeledert wurde und wir waren live
es
dabei.
Es gab so ein paar Leute, Markus, die der das eh nicht hört, die sofort einen Spruch machen mussten, sobald die auch nur eine Andeutung von wir hören gleich auf war. Ja, der hat mehrere Seiten, musste ich dann rausschneiden.
Man muss ja auch ganz ruhig sein dann, ne?
Ja,
ganz
ruhig sein. Er konnte nicht bis zum Ende abwarten, er musste die organisch ausblendende Atmo ja, versauen in der Hinsicht.
Ja.
Egal, aber das passiert, man hat immer, das ist ganz lustig, man hat auf einmal, wenn man leise sein soll, auf einmal hat man den Drang zu quatschen. Bei einer Überraschungsparty, wenn alle sich hinhocken und leise sein sollen und jemand kommt rein und du rufst Überraschung. Was machen sie als erstes, wenn sie sich hinhocken? Jetzt erstmal einen Witz machen. Dann lacht einer nochmal hier und dann plötzlich da und auf einmal redet jeder.
Umso größer die Gruppe auch ist, umso schwieriger ist es.
Das
wir
ist
haben
echt
ja, anstrengend. Wir haben ja auch mal Ensembleaufnahmen versucht im Studio, als wir eine Twilight Mysteries Party hatten.
Richtig.
Und es sind zu viele.
Was waren wir, 40?
Es sind zu viele Leute. Ja. Also wir haben es jetzt eher so gemacht, dass wir jetzt die wir da im Wohnzimmer hatten, die haben wir lieber zweimal aufgenommen und die Atmos übereinander gelegt.
Mhm.
Anstatt jetzt so eine große Gruppe zu haben, weil so eine große Gruppe zu handeln, ja, also jeder Erzieher im Kindergarten weiß das. Oder jede Erzieherin. Umso größer die Gruppe, umso schwieriger wird das Ganze. Aber trotzdem, sehr schöne, authentische Aufnahmen. Das wurde dann mit einer Party verbunden. Also, das ist sehr gut. Und das, daran muss ich halt denken, wenn Fips da die Massen bekommt. Aber da sollte man mal reinhören.
Das stimmt. Folge 13 kommt übrigens am 10. Januar. Das heißt, nach dieser Podcast-Folge am 10. Januar 2020 wird Folge 13 erscheinen. Sie heißt Rest in Peace und ist wohl der heftigste Cliffhanger, den ich bisher gemacht habe.
Tatsächlich, heftiger als bei Twilight.
Na, innerhalb der Wayne McLare Serie.
Ach so. Naja, ich meine, Wayne ist...
Hey! Es ist bloß ein Grabstein mit einem Zylinder davor, der ja sein Markenzeichen ist. Das heißt doch gar nichts.
Ist das so? Also für mich ist das, also wenn ich das Cover sehe, ist das für mich eindeutig. Also ist doch eindeutig.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, Leute.
Ich würde ja so gerne Infos aus der raus. Ach, ich kenne die ja schon.
Du hast ja in Folge 14 mitgesprochen.
Ich kenne sie ja schon, aber schön, 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 schön.
Ich kenne ja den Cast für Folge 14 und ich bin nicht dabei.
Er ist nicht dabei.
Ich sag das nur so. Ne? Also. Oder lüge ich gerade?
Penny Powers weint.
Penny? Ey! Stimmt.
Penny Powers weint. Und ich habe auch geweint, als ich das gehört habe. Der Schluss. Hört es euch an.
Das ist schon ziemlich krass geworden. Da habe ich aber auch lange dran gearbeitet. Da hast du das Sounddesign gemacht. Und da hatte ich ja schon eine ziemlich spezifische Vorstellung, die wir erst nicht gefunden haben. Aber jetzt, so wie es jetzt geworden ist, da ist so viel mehr drin. Und der Effekt ist einfach so viel stärker geworden.
Ist auch eine,
das hat sich total gelohnt. Also sorry, dass ich dich da so getriezt habe.
Also ich meine, sowas hatten wir bei Twilight Mysteries ja auch ständig.
Ja, stimmt.
Also,
aber da bist du verantwortlich für das Sounddesign komplett.
Das stimmt. Aber auch bei Twilight Mysteries haben wir überlegt, als wir es dann am Ende gehört haben, ach, das können wir noch eine Ecke schärfer machen. Also bei
Oh, die Zeitexplosion in Folge 3.
Die Zeitexplosion bei Phantom.
Was war sie? Eigentlich nur eine Explosion.
Eine Explosion, ne? Und ein bisschen Big Bang? Big Bang.
Big Bang Theory, genau.
Ein bisschen Big Ben im Hintergrund. Jetzt frage ich natürlich, Big Ben? Jetzt mal ehrlich, hat irgendjemand bei Twilight Mysteries Phantom, Kommentare bitte, Big Ben gehört? Hat das auch noch eine Bewandtnis in einer späteren Folge? Ich weiß es nicht.
Mittlerweile kann man es wissen.
Mittlerweile kann man es wissen, weil man kann sich Plotzka komplett anhören und man kann auch Andy Maisfeld komplett und Wayne McLair und auch Twilight Mysteries.
Und stimmt, alles bei Spotify. Alles
Wayne McLair, also ich, es ist ja so, wenn ich jetzt sage, ja, hier, ich habe mit Paul Burkhardt sehr, sehr viel zu tun, du hast gut Hupen, aber das sage ich relativ unabhängig, dass Wayne McLair eine sehr geile Serie ist, weil es macht Spaß, das Ganze zu hören. Es ist ähnlich wie bei Andy Maisfeld, die Parallelen sind da, dass es etwas sehr Familiäres hat, weil die Hauptsprecher, jetzt auch Thomas Kramer und so, die sind ja mitgenommen worden.
Aus der Urversion.
Und ich meine, du machst es ähnlich wie ich auch bei Andy Maisfeld. Du setzt dich mit den Leuten hier hin, ihr macht euch ein geiles Wochenende, ja. Thomas Kramer kommt für ein verlängertes Wochenende rum und ihr sprecht das Ganze zusammen und so. Und für mich, ein anderer mag das gerne anders sehen, aber für mich ist das Mehrwert, macht es mir mehr Spaß, das Ganze zu hören, anstatt ein Hörspiel, wo wirklich jeder Sprecher ein Hollywood-Synchronsprecher ist, alle einzeln steril aufgenommen worden sind, wo jeder Satz 50.000 Mal durchgenommen worden ist und gesagt habe, da kannst du noch ein Müh hoch, da hattest du einen Spucker drin, mach den nochmal, sondern eher dieses Miteinander agieren, was wir auch bei Twilight Mysteries gemacht haben und was ist auch sehr wichtig war und wofür wir auch
sehr... Wie haben wir das formuliert? Es atmet.
Es atmet. Also wofür wir auch sehr gekämpft haben, dass wir Twilight Mysteries im Ensemble aufnehmen.
Ja.
So, dass wir wirklich einen Punkt finden, wo alle können und wo wir auch aufnehmen, 2-3 Tage
lang. Das können wir mal kurz anfügen. Das ist nämlich wirklich nicht so einfach. Allein schon die 3 Hauptsprecher auf einen Termin, der 2 Tage lang währt übrigens, zu finden. Ja? Diesen Termin zu finden. Da brauchen wir einen Vorlauf von, wenn es gut läuft, 4 Monaten, eher 6 bis 8.
Ja.
So, also wenn ich im August aufnehmen will, muss ich jetzt anfragen.
So, ja, genau. So
damit das Studio und die 3 gleichzeitig frei haben. Das ist gar nicht so einfach. Und wenn dann einer krank wird, sich ein Bein bricht, eine Erkältung hat, ja, irgendwas, dann ist das Ganze hin. Und das ist wirklich ein hohes Risiko. Aber es hat sich total gelohnt.
Es hat sich absolut gelohnt.
Denn diese Magie, die da entstanden ist.
Und genau ist es bei Twilight Mysteries auch so, bei Andy Maisfeld. Und das habe ich halt bei Wayne McLair, wenn ich das höre, auch. Und
da gebe ich mir aber auch echt Mühe mit denen. Also, und die geben sich Mühe mit mir. Also Thomas Kramer jetzt als Beispiel, was der aushalten musste. Jeden Take 20, 30 Mal gemacht, weil ich sagte, nee, da musst du erst knurrig und dann so. Und dann stelle ich mich immer mit den Kopfhörern, weil ich mache ja die Regie und Ton gleichzeitig. Und dann stehe ich vor ihm in der Kabine und pantomimisch auch.
Okay, damit relativierst du jetzt das, was ich eben gesagt habe.
Weil wir geben uns wirklich Mühe.
Ja.
Das ist nicht nur dahingerotzt, das ist schon so. Aber ich weiß, was du meinst, denn das Familiäre ist nun mal, dass wir nicht darauf achten, wie es üblicherweise richtig wäre. Also es gibt ja eine übliche Art zu sprechen, der Werbesprech. Ja, wir haben einen Hochdeutsch, eine Sprechweise, die sich so durchgesetzt hat. Das wird in allen Synchronbereichen auch so gemacht. Alle Wörter werden so ausgesprochen und Sätze werden so und so aufgelöst. Das ist alles relativ ähnlich. Bei Wayne McLair lasse ich die Leute so sprechen, wie sie es möchten. Aber so, dass es in die Story auch reinpasst. Und da kann nun mal einer ein bisschen quirliger sein wie der Phipps, während der Quinn die ganze Zeit eigentlich nur am Grummeln ist und immer eigentlich nur einen Spruch macht und dann plötzlich mal laut lacht und so weiter. Und
die sind ja auch ein bisschen überzeichnet. Das ist natürlich, da geht das natürlich.
Eben. So, und das ist mir schon sehr wichtig, dass das Familiäre ist drin, weil wir haben nun mal einfach unfassbar viel Spaß. Niemand kommt hierher und langweilt sich, sondern wir lachen hier einfach ewig und wir nehmen uns auch 3-fache Zeit, die notwendig wäre. Wenn ich jetzt irgendeinen Profi ins Studio hole, schaffe ich das in 1/3 der Zeit, die Aufnahmen. Locker, locker. Ich nehme mir hier aber die Zeit und nehme nachher auch die Zeit, das 3-fache am Schneiden später wieder, weil ich muss ja die richtigen Takes nachher wieder raussuchen. So, und das ist schon sehr viel Arbeit, aber es ist kein steriles dahin nach Schema F arbeiten, sondern so wie wir das für die Szene brauchen. Und wenn mir dann, ich meine, ich schreibe die Sachen und für die Regie und mache nachher den Schnitt und zum Teil auch noch das Sounddesign, wenn mir dann eine Idee kommt, die ich dann drin haben will, wie der, sagen wir, in der Szene hätte der noch gefurzt, zum Beispiel, ja, und ins Gesicht. Da hätten wir es jetzt auch gemacht, weil ich sagte, nee, jetzt will ich das haben, komm, jetzt machst du mal so und jetzt, oh, jetzt stinkt das aber. Und dann wedelst du noch und haust ihm noch hinterher und der tritt dir ins Gesicht und du, oh nein, sowas machen wir mal eben. Also viele Gags sind auch spontan entstanden, die standen so gar nicht im Skript drin. Das passiert beim intensiven Miteinanderarbeiten. Aber es ist weg von diesem, wir brauchen das auf die exakte Betonung hin, die richtig wäre, sondern wir machen unser eigenes Ding. Unsere eigene Art Hörspiele. So wie wir mit Twilight Mysteries unsere eigene Art Hörspiele gemacht haben und du mit Andy Maisfeld und Plotzka dein eigenes Ding findest, ist bei Wayne McLare auch meine Art Hörspiel zu machen. Ich meine, es gibt keine Diebesgeschichten im Hörspielbereich sonst. Es gab die Verbrechen des Hercule Flambeau, 3 Folgen, das ist offensichtlich gefloppt. Sonst wäre es ja weitergegangen. Und von Michael Kosa 10 Folgen Cocktail für 2. Und mehr fällt mir jetzt nicht ein an Gentleman-Gauner-Hörspiele. Es gibt da ständig ganz Arsène Lupin-Verhörspielungen vom SWR noch. Aber das sind als vereinzelte. Während, was haben wir an Grusel? Was haben wir an Horror? Was haben wir an Krimi? Alles ist voll. Alles ist mit Tausenden von Hörspielen überladen. So, das hier gibt es nicht. Vor allem nicht so klamaukig lustig. Mit leicht überzeichneten Charakteren und so weiter und vor allem noch mit Steampunk-Charakter. Und das ist einfach etwas, was ich schon immer machen wollte und diese Story gab es halt nicht, also musste ich sie schreiben. Das war der Grund im Grunde. Ich wollte sowas gerne als Hörspiel haben, gab's nicht, ja gut, dann machst du es halt selber. Leute.
Ja, und was soll's? Hat geklappt und das auch sehr charmvoll. Also das, das gefällt mir schon.
Aber
sehr,
auch
sehr gut.
Mut zur Dynamik, Mut zur, zum Fehler. So Sachen auch mal anders auszusprechen als andere.
Was so in dem Fall kein Fehler ist.
Genau, auch Sprecher zu nehmen. Ich meine, ich habe 80% des Hörspielprojektcasts von der Urversion behalten. So, na, das wurde mir auch kritisch nahegelegt, dass das falsch wäre. Ich hätte ja die Möglichkeiten gehabt, Manfred Lehmann, was weiß ich, irgendwie, weißt du, alles Sascha Rotermund, alles voll machen. Nee, brauche ich nicht. Die sind sehr gute Sprecher, gar keine Frage. Aber meine Leute sind auch gut.
Sie sind ja so. Du bist,
ganz
ja, auch,
genau.
Du bist ja auch Wayne McLare. Also, wer sollte es denn sonst sein? Obwohl, ich muss ja dazu sagen, also ich meine, Tanja Kahana ist ja dabei und sie ist fantastisch in dieser Rolle.
Ja.
Und es ist ja auch Katja Brügger dabei, die auch also perfekt besetzt ist. Aber Gänsehaut, Douglas Welbert, Solomon Crompton.
Stimmt, du warst ja dabei, als wir die
Aufnahme
gemacht haben.
Ich war dabei, als es aufgenommen worden, weil wir haben ja auch noch andere Sachen und so. Und er kam ja rein. Douglas Welbert ist natürlich auch der Douglas Welbert. Und er sagte, ich würde gerne mit den Solomon Crompton anfangen. Und man sah so ein bisschen das Glitzern in den Augen. Und man merkte schon, er war schon irgendwie drin in genau dieser Rolle. Und
ja, die hat ihm gefallen.
Das hat ihm sehr gefallen. Und er ist ja, glaube ich, auch wiedergekommen wegen dieser einen Rolle, glaube ich, weil er auch so Bock drauf hatte. Und setzte sich halt hin, hatte das auch alles komplett vorbereitet. Ja, und setzte sich hin und sagte, dann fahrt mal ab. So, und dann haben wir einfach auf Aufnahme gedrückt. Und ich glaube, wir sind irgendwann waren wir unterm Tisch, glaube ich. Ne?
Weil ich weiß nur, es gab eine Stelle, wo er immer tiefer und knurriger und böser wurde, weil ihr wisst es, Solomon Crompton, die Rolle ist böse. Und er wurde immer tiefer und es klang immer noch bedrohlicher. Und irgendwann, ich drehte den Kopf so ganz leicht nach links mit den Augen zu dir und du genauso andersrum nach rechts zu mir und wir haben beide nur Gänsehaut gehabt.
Ein Wahnsinn, er wurde
muss
auch
man nicht
immer
sagen.
tiefer. Und tiefer. Und er wusste halt auch genau, wann er dann wieder lauter wird und wieder so zu den Leuten spricht und so. Also Wahnsinn.
Da habe ich auch kaum Regie geführt. Im Grunde hat er das alles einfach mal alleine gemacht. Aber er hat auch pro Take sich, weil er selber so wollte, 10, 20 Versionen gemacht. Der hat immer wieder von vorne angefangen, bis er selber zufrieden war. So wie er die Rolle anlegen wollte. Und ich saß da als Pseudoregisseur und dachte, ja, egal, mach mal, es ist alles besser, als was ich dir sagen könnte.
Ja, aber die Rolle hat er wirklich gelebt, also das ist wirklich Wahnsinn.
Es begann ja schon mit diesem Mechanistengottesdienst in Folge 5. Also er taucht ja in Folge 4, glaube ich, auch schon auf, in einer kleinen Sache, aber dann dieser Gottesdienst und seine Rede, die er da hält vor den Mechanisten.
Oh ja.
So, und ne, das zweite Reich oder was weiß ich. Also es gibt schon so bewusste Anlehnungen an Nazi-Sprech, weil die Mechanisten nun mal auch ein totalitäres System sind. Das ist bewusst bösartig dargestellt und ne, dass ihr wisst, der strebt eine Endlösung an.
Und das, also, boah, also da war Douglas
Welbert. Das war schon Tobak, starker Tobak.
Douglas Welbert war da.
Er hat das so gerockt.
Wirklich drin, wirklich drin. Und er wurde immer tiefer, immer tiefer, immer böser und. Ja. Also
witzigerweise ist Douglas Welbert der Ehemann von Katja Brügger. Also Solomon Crompton und Tante Molly sind verheiratet.
Das stimmt, das stimmt. Die haben ja auch, früher haben sie auch sehr, sehr häufig, also wenn sie dann mal irgendwie bei Curtin im Studio waren, waren sie wahrscheinlich auch immer zusammen im Studio, weil wenn Katja auftaucht, ist auch irgendwie Douglas immer dabei.
Ja.
So, und die waren immer gemeinsam. Oder wenn Horst Frank da war, dann war auch immer, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen seiner Frau, aber die war auch immer das. Astrid
Frank?
Astrid Frank, ja, nennt man sie einfach so, wenn es die Frau ist.
Naja, kann ja sein.
Thomas Berger weiß bestimmt, schreib es unten hin. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, mit der haben wir nämlich auch mal. Kolecka.
Ja, ist das so?
Ja, war sie das? Uiuiui,
nicht, Astrid Kolecka.
Nicht, dass ich jetzt etwas total falsch sage. Aber mit der haben wir mal auch mal aufgenommen. Das war auch sehr, sehr spannend. Und die waren dann wahrscheinlich dann immer gemeinsam im Studio. Und Douglas Welbert gehört halt eben auch zu diesen. Ich meine, immerhin ist er ja...
Eine Legende.
Makabros gewesen.
Stimmt! Zusammen mit Katja. Ja. Also, nee, sie war nicht... Aber sie haben das zusammen produziert und geschrieben.
Ja, ja, also Charlie Graul, ne? Also, die haben ja Larry Brand gemacht und Makabros. Und, und er war ja, er war Makabros. Also, er war Björn Hellmark.
Stimmt.
Und es ist wirklich erstaunlich, weil ich habe die... Ich hatte, ein bisschen habe ich die schon damals gehört und voll die Heldenstimme. Ich habe immer so gedacht, das ist dann auch wirklich so ein Blonder mit Muskeln und so. Und ganz wertfrei gesagt, Douglas Welbert sah anders aus. Ich habe ihn nämlich das erste Mal überhaupt so richtig, richtig bewusst in einer Folge Großstadtrevier gesehen.
Ach.
So, und da kommt denn der mit der Brille um die Ecke und so und hat auf einmal diese Björn Hellmark-Stimme. Völlig abgefahren. Aber sowas Ähnliches war auch mit Andreas von der Meden, als wir das erste Mal mit ihm aufgenommen haben. Da kam halt ein alter weißhaariger Mann rein. So ist das halt. Und hatte halt eine Jacke Mann mit so kleinen Eskimos drauf. So, und er kam hier irgendwie rein und dachte, wer ist das? Und dann habe ich ihm die Hand gegeben und dann kommt halt so diese Michael Knight-Stimme. Darf ich hier meine Jacke aufhängen? Das ist denn schon wirklich, ja, aber so war das damals.
Oh Mann, aber bevor wir jetzt in tausend Geschichten übergehen, machen wir wieder ein kleines musikalisches Päuschen.
Oh ja.
Ich werde noch ein Fersengold-Song reinhauen.
Ich hab's geahnt,
Es geht nicht, ich muss es tun, denn, liebe Unterstützer hier auf Patreon, dieses Lied ist ein großes Danke an euch. Es ist von Fersengold, es heißt... Wohin wir auch gehen und handelt von Freundschaft, von Vertrauen, von Miteinander, von sich gegenseitig stützen und unterstützen. Und dieses Gefühl habe ich dank euch nun jeden Tag. Und vielen Dank. Wir fügen jetzt diesen Song hinzu.
Neuer Song hinzugefügt.
Und spielen ihn jetzt ab. Hier kommt Fersengold mit Wohin wir auch gehen. Das war Fersengold mit Wohin wir auch gehen. Mein Dankeschön an dieser letzten Gaunerstunde des Jahres 2019 an alle Unterstützer. Vielen Dank, dass ihr mir möglich macht, was ich hier tue, dass ich diese Gaunerstunde mache, dass ich mir die Zeit nehmen kann, solche Podcasts zu machen, dass ich die Liga der Meisterdiebe in die Welt bringen kann, dass ich kleine Gedichte sogar schon schreibe, die kommen bald, Leute. Ja, Gaunergedichte, kleptomantische Diebeslyrik. Ja, ja, wir machen Dinge entwickeln sich, Ideen werden plötzlich machbar, weil ich nicht mehr ganz so sehr aufs Geld achten muss, weil jetzt ein kleiner Teil eben durch die Unterstützer auch gedeckt ist. Und dafür sage ich Danke. Und jetzt kommen wir zu den Dieben, über die wir ja auch gesprochen haben. Wir sind in einer neuen Kategorie, die da heißt...
Große Diebe der Geschichte.
Und heute reden wir über Anna Andersson. So, Tom ist übrigens immer noch da, der ist nur still und höflich.
Ja, ich bin still und höflich, vor allem höflich.
So, also, Anna Andersson, 22. Dezember 1896 in Borrigabbau geboren, im Kreis Karthaus in Westpreußen. Unter dem gebürtigen Namen eigentlich Franziska Częstkowski. Später nannte sie sich dann Franziska Schanzkowski, wahlweise mit I oder Y geschrieben. Warum sie eine Namensänderung immer wieder in Erwägung zieht, das werdet ihr gleich hören. Gestorben ist sie dann 1984, zwei Jahre vor meiner Geburt, in Charlottesville in Virginia. Also wie die meisten Leute, die eine verbrecherische Vergangenheit haben, geht's nach Amerika. Überraschung! Verheiratet mit dem Namen, vermutlich englisch gesprochen, Anastasia Manahan oder Anastasia Manahan, das werden wir gleich herausfinden, war eine aus der damals zum Deutschen Reich gehörenden Kaschubei stammenden Fabrikarbeiterin. Sie behauptete bis an ihr Lebensende, die russische Großfürstin Anastasia Nikolajewna Romanowa,
ja,
Tochter des letzten Zaren Nikolaus II. Zu sein. Andersson gelangte Anfang der 1920er Jahre in ein psychiatrisches Krankenhaus in Berlin, in dem sie anfangs keine Angaben zu ihrer Person machte und schließlich die Identität Anastasias annahm. Sie gab an, am 17. Juli 1918 als einzige die Ermordung der Zarenfamilie durch die Bolschewiki im Zuge der russischen Revolution überlebt zu haben. Zunächst wurde sie wegen ihres damals ungeklärten Schicksals als Fräulein Unbekannt bekannt. Später führte sie auch amtlich die Namen Anna Tschaikowski und später noch Anna Andersson. Ihr Leben wurde mehrmals verfilmt, wie die meisten Diebe. Also, wie gesagt, Leute, klaut, ihr werdet Filmstars. Ja? Leute werden Bücher über euch schreiben, es werden Filme über euch gemacht. Es lohnt sich, wenn ihr es gut macht. Da müsst ihr aber auch ein bisschen mutig sein, so wie die Anna hier. Am bekanntesten ist wohl die Hollywood-Verfilmung Anastasia von 1956 mit Ingrid Bergman in der Titelrolle.
Ingrid Bergman, Wahnsinn, Wahnsinn. Die am 22. Dezember 1896 in Borrigabbau, Kreis Karthaus, Westpreußen geborene Franziska Anna Częstkowski. Warum muss ich jetzt an Stefan Krischinski denken?
Weil die fast gleich geschrieben sind und fast es genauso gleich, ein Zungenbrecher ist.
Fast geschrieben. Częstkowski.
Częstkowski.
Częstkowski, Tochter des Pächters Anton Częstkowski und seiner Ehefrau Marianne, geborene Witzke. Und seit dem 9. März 1920.
Ja, was war denn am 9. März 1920?
Und seit dem 9. März 1920 in Berlin polizeilich als vermisst gemeldete Bauerntochter Franziska Schanzkowski war zunächst Fabrikarbeiterin.
Eine Info, die wir schon hatten. Danke Wikipedia, wo ich diesen Text mal wieder meisterlich geklaut habe. So, Anfang der 1920er Jahre schlüpfte Schanzkowski in die Rolle der russischen Zarentochter Anastasia Nikolajewna Romanowa, die in der Nacht vom 16. bis zum 17. Juli 1918 zuvor mit ihrer Familie unter staatlicher Geheimhaltung im Ipatjew-Haus in Jekaterinburg ermordet und in einem unzugänglichen Waldgebiet verscharrt worden war. In der Weltöffentlichkeit herrschte damals weitgehende Unkenntnis zum tatsächlichen Geschehen um das Verschwinden der russischen Zarenfamilie. Ja, Internet hatten sie damals noch nicht, da konnte man noch nicht so viele Live-Twitter und so weiter, das war alles ein bisschen schwieriger früher. Die Boulevardpresse interpretierte daher das Schicksal der jungen, unbekannten Frau, die nach einem Selbstmordversuch am 17. Februar 1920 aus dem Berliner Landwehrkanal gezogen worden war, als das Auftauchen der dem blutigen Massaker vermutlich entronnenen Großfürstin.
In der historischen Aufarbeitung konnte nie zweifelsfrei geklärt werden, ob Franziska Częstkowski die Öffentlichkeit bewusst täuschte oder sie durch ein Nervenleiden tatsächlich glaubte, die überlebende Zarentochter zu sein. Spätere Untersuchungen ergaben, dass Częstkowski von den behandelnden Ärzten geradezu gedrängt wurde in die Rolle der Anastasia. Sag ich jetzt einfach mal so. Oder Anastasia. Zu schlüpfen. Sie legte sich das Pseudonym Anna Andersson zu und spielte Zeit ihres Lebens die Rolle der verkannten Großfürstin.
Also wir hatten ja schon in der letzten Folge den Franzosen, der drei Jahre das Leben des Bauern Martin Guerre geführt hat. Mhm. Sie hat zeitlebens diese Rolle durchgezogen. Und nicht nur drei Jahre, sondern einfach mal bis zum Ende.
Erst 10 Jahre nach ihrem Tod klärte eine DNA-Untersuchung zweifelfrei, dass sie nicht mit dem russischen Zarengeschlecht Romanow verwandt gewesen sein konnte, da 1994 diese damals völlig neue Methode so weit fortgeschritten war, dass ein DNA-Test an beliebigem menschlichem Material durchgeführt werden konnte. Erst 94, denkt man, das ist vor ein paar Jahren gewesen, oder?
Ja, das ist nur leider 25 Jahre mittlerweile.
Ja, ist es, aber irgendwie 94 klingt so irgendwie DNA-Test, das ist so normal.
Ja, heutzutage, das stimmt.
Ja.
Aber ja, das ist nun mal, damit sind wir aufgewachsen. Ich war 8, als der DNA-Test quasi hier an beliebige Materialien durchgeführt werden konnte, also wie es hier steht. Wenn das damals eingeführt wurde, ich denke, es war sogar noch früher, ein bisschen, bis es dann so allgemein anerkannt war, dann ist das eben unsere Kindheit. Ich meine, du bist auch nur ein paar Jahre älter als ich.
Ja, ja, es ist schon wirklich erstaunlich. Da nicht guckt viel. Man in eine alte Großstadtrevier-Folge aus den 80ern und denkt sich, ja,
mach doch einen DNA-Test.
Mach doch einen DNA-Test, Leute. Ihr seid
und die so, das kennen wir noch nicht.
Ihr seid aber dumm.
Ja. Naja, seit 1922 behauptete sie Großfürstin Anastasia und somit die vierte und jüngste Tochter von Zar Nikolaus II. Und Zarin Alexandra Fjodorowna, vormals Alex von Hessen-Darmstadt zu sein.
Huiuiui.
Tja, in den 1930er Jahren fand sie Aufnahme bei Spees Stahlberg, geborene Kleist Retzkow in Berlin. Ab 1929 ließ sie sich von einem amerikanischen Anwalt Edward Huntington Fellows vertreten. Dieser betraute 1938 die Rechtsanwälte Paul Jeverkühn und Kurt Vermehren damit, ihre Ansprüche auf Vermögenswerte der Zarenfamilie in Deutschland vor deutschen Gerichten zu vertreten. Als ihr Sachverständiger war der schottische Genealoge Ian Lilburn tätig. Ab 1938 bis 1970 führten sie daher an deutschen Gerichten zivilrechtliche Prozesse, die zur Anerkennung als Zarentochter führen sollten. Am 17. Februar 1970 entschied der Bundesgerichtshof in der Anastasia-Entscheidung letztinstanzlich, dass das vorangegangene Urteil der Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, nach welchem sie nicht bewiesen habe, mit der Großfürstin Anastasia Nikolajewna von Russland identisch zu sein, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden sei.
Hui.
Das ist ziemlich kompliziert geschrieben, liebe Wikipedianer.
Seit Juli 1968 war sie bereits nach, was hast du vorhin gesagt, Charlottesville.
Ja.
Ne, Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia übergesiedelt, wo sie am 23. Dezember 1968 den Historiker John, und jetzt kommt's, Manahan, ja, Eckert, ja, John Eckert Manahan, da müssen wir auch, also er heißt
eindeutig.
Manahan, gestorben 1990, ne, wichtig, heiratete und bis zu ihrem Tode zurückgezogen lebte. Am 12. Februar 1984 verstarb sie nach langer, schwerer Krankheit und wurde noch am gleichen Tag eingeäschert. Ihre Urne wurde am 18. Juni 1984 auf dem orthodoxen Teil des Friedhofs der Kirche St. Walburg in Sion, nee, in Bayern ist es. Dann ist
ja,
es
ist St. Walburg in Seon in Bayern.
Nicht
St. Prima Vista lesen ist toll.
Walburg in Seon in Bayern. Bayern beigesetzt, wo ihre Gönner die Familie der Herzöge von Leuchtenburg, welche zwischen 1852 und 1934 im Besitz der ehemaligen Klostergebäude Seon waren, begraben sind. Ihr kommt mit. Sehr gut. Der Grabstein trägt das falsche Geburtsjahr 1901 und den Vornamen in kyrillischer und lateinischer Schrift.
Tja. In der Zeit vom 11. bis zum 13. Juli 1991 wurden die sterblichen Überreste des Zarenpaares und dreier Töchter in Jekaterinburg geborgen. Am 28. Juli 1992 wurde bekannt gegeben, dass die sterblichen Überreste des Zarewitschs Alexei und einer der Töchter entweder der Großfürstin Maria oder der Großfürstin Anastasia fehlten.
Oh, jetzt kommt's. Für einen DNA-Vergleich mit Knochen- und Blutproben von den geborgenen sterblichen Überresten und von lebenden Verwandten der Zarin Alexandra Fjodorowna. Fjodorowna wurde am 21. Juni 1994 DNA-Material von Anna Anderson Manahan aus einer konservierten Gewebeprobe entnommen. das von einer Operation am 20. August 1979 in Martha Jefferson Hospital in Charlottesville stammte. Aha. Am 5. Oktober 1994 wurde bekannt gegeben, dass aufgrund des DNA-Tests eindeutig festgestellt werden konnte, dass Anna Anderson Manahan kein Nachkomme der Zarin sein kann. Am 2. April 1996 wurde das abschließende Ergebnis über die 1991 geborgene sterblichen Überreste veröffentlicht. Es wurde mitgeteilt, dass es sich um das Zarenpaar und die Großfürstinnen Olga und Tatjana und eine weitere Tochter handelt.
Ja, also heute kann man echt im Nachhinein alles feststellen und überprüfen, was übrigens sehr gut ist, weil man so eben auch diese ganzen Schummeleien da herauskriegt.
Erstaunlich, erstaunlich.
Am 24. August 2007, wir sind also nur 12 Jahre in der Vergangenheit aktuell, gab ein russisches Archäologenteam an, im Juli 2007 die sterblichen Überreste des Zarewitsch Alexei und seiner Schwester Maria gefunden zu haben, was durch eine DNA-Analyse bestätigt wurde. Demnach handelte es sich bei den 1991 aufgefundenen Leichen um die Körper des Zaren und seiner Gemahlin sowie der Töchter Anastasia, Olga und Tatjana. Der Film Anastasia basiert auf der Geschichte Anna Andersons und brachte ihr weitere Popularität und Geld in jenen Jahren ein.
Ein Wahnsinn!
Ich find's einfach toll und verrückt, was aus Betrügern wird. Also, wenn du ein Mörder bist, kommst du in den Knast und solltest auch richtig hart verprügelt werden, weil das ist nicht in Ordnung. Aber wenn du hier so ein bisschen schlau betrügst so und hier ein paar gewiefte Tricks anwendest, dann kriegst du eine Verfilmung mit Ingrid Bergmann in der Hauptrolle.
Ja. Und Ingrid Bergmann
also, ich will niemanden zu Straftaten anzetteln, aber es lohnt sich, Leute.
Ich sag dir nur.
Nein, Kinder, das habe ich nicht gesagt.
Nicht ehrlich gesagt. Szenen einer Ehe fällt mir
da
ein.
Ihr habt meinen Augenzwinkern nicht gesehen und die in Anführungszeichen gehobenen Finger auch nicht. Ja, also macht das nicht. Ja, es sei denn, ihr seid gut darin. So, Tom, der dritte Podcast mit dir, den wir an diesem heutigen Tag aufnehmen, geht zur Neige. Ich merke schon, wie ich langsam durstig werde. Wir sollten gleich mal einen Gin Tonic trinken.
Na dann. Oh je.
So, wir werden diesen Podcast vermutlich, ich glaube, am 23. Dezember veröffentlichen. Das heißt, Leute, wir wünschen euch allen morgen ein frohes Weihnachtsfest.
Ey, ist es morgen soweit?
Und da es keine Gaunerstunde mehr vor dem neuen Jahr nach dieser hier geben wird, einen guten Rutsch. Kommt gut in das Jahr 2020, auf das wir im nächsten Jahr ganz viel Mist zusammen machen können.
Oh ja, das wünsche ich natürlich auch. Dufte Weihnachten wünsche ich. Und
Dufte Weihnachten. Denkt daran, auf andi-maisfeld.de noch schnell das Weihnachtshörspiel herunterzuladen, das genau seit dem 6. Dezember online ist.
So sieht's aus. Und ja, dufte Weihnachten. Und dann sage ich Ihnen auch einfach mal einen guten Rutsch, ne?
Ja.
Ja, ist ja bald schon weit dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Abend, gute Nacht, guten Tag, wann auch immer ihr das hört, es soll euch gut gehen. Lasst euch nicht erwischen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Von 1556 mit Ingrid Bergmann in der Titelrolle.
Von 1556?
Habe ich das gesagt?
Ja.